Okay, dann kommen wir zum dritten Teil. Okay, genau. Was können wir von Anbetung im Himmel lernen? Als kleine Warnung vorweg, wir haben einige Beschreibungen von dem, was im Himmel geschieht. Wir haben keine Anweisung, dass wir das unbedingt auf Erden kopieren sollen. Dass wir jetzt genauso anbeten sollen, sondern es ist eine Beschreibung, so wird es sein, beziehungsweise so tun es die Engel, genauso wie wir jetzt, wenn wir eben schon einige Stellen im Alten Testament gelesen haben und du vielleicht sagst, ja, aber so machen wir das doch nicht mehr. Wir machen keine Opfer mehr und Tempel haben wir auch nicht. Ja? Einiges hat sich in Gottes System geändert. Nicht Gott hat sich geändert, aber die Art und Weise, nachdem Christus gekommen ist, da hat sich was geändert. Und dazu kommen wir in der nächsten Stunde. Aber jetzt einmal ein paar Stellen. Es gibt noch ein paar mehr, aber ich denke, hier ist ein guter Überblick über Anbetung im Himmel. Die erste Stelle noch aus Jesaja, den Rest in Offenbarung. Aber anfangen wollen wir mit Jesaja Kapitel 6. Da bekommt Jesaja eine Vision und eine Berufung von Gott. Und wir lesen dort die ersten 5 Verse. Ich weiß gar nicht, wo ist das Mikro jetzt? Da, okay, super. Können wir dort fortsetzen. Jesaja 6, Verse 1 bis 5.
Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, jede von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckten sie ihr Angesicht, mit 2 bedeckten sie ihre Füße, und mit 2 flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von Stimme des Rufenden, und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich: Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herr der Herrscharen gesehen.
Okay. Wir sehen hier diese Vision, die Jesaja hatte. Ich finde es interessant, er sagt im Todesjahr von König Usia. König Usia war ein guter König gewesen, der auch dem Propheten gegenüber wohlgesonnen war. Und der stirbt. Und Jesaja sieht eine Vision und sagt, der Thron ist nicht leer. Auf dem Thron ist weiterhin der Herr und sein Gewand füllt den ganzen Tempel. Du kannst sowieso nichts anderes mehr sehen, weil das überdeckt alles. Aber dann eben auch die Engelwesen, die Seraphim, die anbeten und was aus ihnen herauskommt, ist Gottes Heiligkeit. Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Ja, das ist, was sie betonen, das ist, was sie äußern. Und als Jesaja das sieht, dann stimmt er nicht einfach in den Chor mit ein, sondern sagt, wehe mir. Wie kann ich in dieser Heiligkeit bestehen? Und dann in Vers 6, da kam einer der Seraphim zu ihm und reinigte ihn und machte ihn bereit. Ja. Hier sehen wir, selbst die Engelwesen, die ohne Sünde sind, die sind in Gottes Gegenwart. Wir haben gefallene Engel, aber die beten ihn nicht an. Ja. Das sind die treuen Engel, die ohne Sünde sind, sind in seiner Gegenwart und sagen, ich bedecke das Angesicht und beschreibe einfach seiner Heiligkeit und ehre Gott damit. Wie sieht es dann im Neuen Testament aus, am Ende in der Offenbarung? Offenbarung Kapitel 4 finden wir eine weitere Beschreibung, die dann Johannes bekommen hat. Offenbarung 4, eigentlich das ganze Kapitel geht darüber, aber aus Zeitgründen, wir beschränken uns auf die Verse 9 bis 11. Offenbarung 4, 9 bis 11.
Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben werden, dem, der auf dem Throne sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. So werden die 24 Ältesten niederfallen von dem, der auf dem Throne sitzt, und den anbeten, der da lebt, und die Zeitalter, die Zeitalter. Und werden ihre Krone niederwerfen vor dem Throne und sagen: Du bist würdig, o unser Herr und unser Gott, zu nehmen die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge erschaffen, und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden.
Sie geben dem Herrn Ehre und Danksagung, und die 24 sind Ältesten, die ganz offensichtlich, die sind Menschen, denn sie haben Siegesgrenze, das wird nur über Menschen berichtet, quasi die Ehrung für wie sie gelebt haben, und die geben sie dem Herrn zurück, sie werfen sie nieder vor dem Thron und sagen: Du bist würdig, die Herrlichkeit, die Ehre und die Macht zu nehmen. Hat Gott die nicht schon? Natürlich hat er die schon, aber wir sagen, wir wollen auch noch ausdrücken, wir bewusst geben sie dir, nicht, dass wir dir etwas geben, was du nicht hast, sondern wir geben dir die Anerkennung für das, wer du bist. Ja, du hast schon Herrlichkeit, du hast schon Ehre und die Macht. Und du findest hier gerade in der Offenbarung immer, dass die höchste Ehrung für Gott ist, wenn wir ihn beschreiben, für wer er ist. Bei mir geht nicht. Heilig, 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 Herrlichkeit, Ehre, Macht. Ja, Gott wird einfach nur beschrieben, für wer er ist. Und das ist die Anbetung. Wenn Gott anerkannt wird und geäußert wird, wer er ist. Okay. Dann habe ich gleich nicht drauf geschrieben bei euch, in Kapitel 5 haben sie dann, ist diese Ehrung für Jesus Christus, und kannst du in Ruhe nochmal nachlesen, ich werde es jetzt auch überspringen. Aber es ist eben nicht nur der Vater, sondern auch der Sohn. Interessant, einige wissen das schon. Du hast Kapitel 4, der Vater wird geehrt. Kapitel 5, der Sohn wird geehrt. Kapitel 6, beschreibt, was auf der Erde geschieht. Du findest nirgendwo eine vergleichbare Szene über den Heiligen Geist. Einfach nur als Beobachtung. Über den Vater wird es explizit gesagt, Kapitel 4. Über den Sohn wird es explizit gesagt. Über den Heiligen Geist wird es nirgendwo in der Schrift gesagt. Okay? Aber Kapitel 7 möchte ich, dass wir dort die Verse 9 bis 12 lesen. Offenbarung Kapitel 7, Verse 9 bis 12.
Nach diesem sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern, und Palmzweige waren in ihren Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und bei dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen und fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen: Amen. Lob und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und Stärke gebührt unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen. Menschen aus aller Herren Länder, allen Kulturen werden vor Gott stehen und sie werden ihn anbeten und wieder, wie wir eben schon gesehen haben, Lob, Herrlichkeit, Weisheit, Danksagung, Ehre, Macht, Stärke. Es ist wieder Gott, das bist du und wir bestätigen das. Und unsere Anbetung ist zu bestätigen, du bist, der du bist. Und wir können das nur anerkennen und das ist dann unser Lob. Dann in Kapitel 19, die Verse 5 bis 7.
Und eine Stimme kam aus dem Thron hervor, die sprach: Lobt unseren Gott, alle seine Knechte und die ihr ihn fürchtet, sowohl die Kleinen als auch die Großen. Und ich hörte etwas wie die Stimme einer großen Volksmenge und wie das Rauschen vieler Wasser und wie der Schall starker Donner. Die sprachen: Halleluja, denn der Herr, Gott der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht.
Hier die Aufforderung, die Stimme vom Thron, die sagt, lobt unseren Gott, all seine Knechte. Und dann kommt als Antwort wieder die Stimme einer großen Volksmenge, die verglichen wird mit dem Rollen starker Donner und Rauschen vieler Wasser. Wir sagen Halleluja, also preist den Herrn. Und wir wollen, Vers 7, fröhlich sein und jubeln, ihm die Ehre geben, denn Hochzeit des Lammes ist gekommen. Das, worauf wir die ganze Zeit gewartet haben, es ist erfüllt. Und wir loben und preisen den Herrn, dass er jetzt seine Regentschaft antritt, dass all das, was die ganze Zeit angekündigt war, das, worauf wir gehofft haben, dass Gerechtigkeit eintritt, dass der Herr herrscht, das geschieht. Und da ist dann diese Äußerung des Dankes und des Lobes. Und vorletzte Kapitel in der Schrift, die letzten vier Verse aus diesem Kapitel, quasi wie die Schrift endet. Es gibt noch ein Kapitel dahinter, wo noch ein bisschen was wieder aufgegriffen wird, aber so ziemlich am Ende, Offenbarung 21, 24 bis 27, bitte.
Und die Nationen werden in ihrem Licht wandeln, und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit hier, und ihre Tore werden bei Tag nicht geschlossen werden, denn Nacht wird dort nicht sein. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Nationen zu ihr bringen. Und alles Unreine wird nicht in sie hineinkommen. Noch derjenige, der Gräuel und Lüge tut, sondern nur die, welche geschrieben sind im Buch des Lebens des Lammes.
Sie kommen und sie bringen die Herrlichkeit in das neue Jerusalem. Was für eine Herrlichkeit? Und wenn ich es richtig verstehe, die Nationen, also sie kommen und sie bringen auch die Ernte, weil es steht davon in Jesaja, wer es nicht bringt, dort wird es dann keinen Regen geben und gibt es Züchtigung im tausendjährigen Reich. Aber sie kommen und sie bringen die Herrlichkeit zu Gott und geben ihm auch die Ehre, aber nur kann hereinkommen, wer im Buch des Lebens steht. Ansonsten kann man überhaupt nicht in Gottes Gegenwart kommen und in der Ewigkeit natürlich auch gar nicht leben. Ja, deswegen bin ich überzeugt, dass es noch tausendjährige Reich, weil da gab es noch die Möglichkeit für die, die auf Erden dann leben, dass sie nicht glauben, die dann im tausendjährigen Reich geboren werden. Wenn du da genaueres wissen willst, gib einen Kurs über die Endzeit im nächsten Semester. Aber hier einfach nur, sie kommen und sie geben dem Herrn wieder die Herrlichkeit und bringen ihn in seine Gegenwart. Okay. Auch hier nochmal eine Zusammenfassung von den Lektionen. Einmal, Gott wird gelobt, indem seine Eigenschaften gepriesen werden. Haben wir schon ein paar Mal in diesem Abschnitt gesagt, aber das ist, wie er gelobt wird. Und zweitens, sie fallen vor dem Herrn nieder und veranschaulichen so eben auch in ihrer Haltung diese Unterwerfung, diese Anerkennung von Gottes Autorität. Haben das bei den Engeln gesehen, haben das bei den 24 Ältesten gesehen. Und das sehen wir, wie gesagt, im Himmel. Wir sehen das nirgendwo auf Erden, weder im Alten Testament noch im Neuen Testament, komplett kopiert. Ja, also es ist die Beschreibung da, aber auch in der Beschreibung steht nicht drin, ihr müsst das jetzt so machen, aber ihr dürft wissen, so groß ist Gott und es wird geschehen. Und wir kommen dazu nachher noch, wenn wir aufs Neue Testament zu sprechen kommen. Okay. Anmerkungen, Fragen zu diesen himmlischen Szenarien, die wir jetzt eben angeschaut haben. Ja. Habt ihr noch mal das Mikro? Bitte einmal quer rüber hier. Achso, okay. Ja, also genau, auf wen es sich bezieht, es war im Himmel. Also du hast da die 24 Ältesten, was Menschen waren, du hast die Engel, in Jesaja hast du die Seraphim. Genau. Habe ich jetzt nicht auseinandergegliedert, sondern zusammengefasst. Okay? Gut. Dann, wo wir schon in Offenbarung sind, machen wir dort weiter und kommen aber zum nächsten Abschnitt. Und zwar, was können wir von falscher Anbetung lernen? Und du wirst gleich sehen, darunter habe ich ein paar verschiedene Aspekte zusammengefasst. Falsch entweder im Sinne von einem falschen Gott, also Götzendienst, aber auch falsch in der Art. Okay? Und wir sehen hier das erste gleich in Offenbarung 22, die Verse 8 und 9, bitte.
Und ich, Johannes, bin es, der diese Dinge gesehen und gehört hat. Und als ich es gehört und gesehen hatte, fiel ich nieder, um anzubeten vor den Füßen des Engels, der mit diesen Dingen zeigte. Und es sprach zu mir, sieh dich vor, tue es nicht, denn ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten und derer, welcher die Worte dieses Buches bewahren. Bete Gott an.
Er sieht dieses und ist überwältigt von dem, was Gott Johannes offenbart hat. Und fällt nieder vor dem Engel, der es ihm gezeigt hat. Und der Engel sagt, steh auf. Du hast gesehen, dass Engel niederfallen, aber nie vor anderen Engeln, immer nur vor Gott. Gott allein gebührt die Ehre, selbst Engelwesen nicht. Und er sagte, du kannst nicht mich anbeten. Ich bin ein Diener, ein Bote. Das bedeutet das Wort. Einfach nur. Ja, und die Ehre gebührt wirklich Gott alleine. Etwas sehr Ähnliches finden wir in Apostelgeschichte 14. In Apostelgeschichte 14, da bringen Paulus und Barnabas bringen das Evangelium zu den Nationen. Und dann lesen wir, was geschieht in Apostelgeschichte 14, Verse 11 bis 18.
Als aber die Volksmenge sah, was Paulus getan hatte, erhoben sie ihre Stimme und sprachen auf Lyakonisch, die Götter sind Menschen gleich geworden und zu uns herabgekommen. Und sie nannten den Barnabas Zeus und den Paulus aber Hermes, weil er das Wort führte. Und der Priester des Zeus, dessen Tempel sich vor ihrer Stadt befand, brachte Stiere und Kränze an die Tore und wollte samt dem Volk opfern. Als aber die Apostel Barnabas und Paulus das hörten, zerrissen sie ihre Kleider. Und sie eilten zu der Volksmenge, riefen und sprachen, ihr Männer, was tut ihr da? Auch wir sind Menschen von gleicher Art wie ihr und verkündigen euch das Evangelium, dass ihr euch von diesen nichtigen Götzen bekehren sollt zu dem lebendigen Gott, der den Himmel und die Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darin ist. Er ließ in den vergangenen Generationen alle Heiden ihre eigenen Wege gehen. Und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen. Er hat uns Gutes getan, uns vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben und unsere Herzen erfüllt mit Speise und Freude. Obgleich sie dies sagten, konnten sie die Menge kaum davon abbringen, ihnen zu opfern.
Okay. So. Paulus hatte ein Wunder getan, eine Heilung vollbracht dort in Lystra und die Leute denken, das kann nur, das ordnet das in ihr Glaubenssystem mit ihren Göttern Zeus und Hermes und so weiter ein, also die griechischen Götter. Und er springt rein und unterbindet diese Anbetung und sagte, das ist gerade, weswegen wir gekommen sind, damit ihr damit aufhört. Ja, wir konnten dieses nur durch Gott tun. Ja, er war gnädig uns gegenüber gewesen. Aber es ist Gott, der das tut. Und sagt ihr, mit Mühe konnten sie die unterbinden, dass sie ihn jetzt nicht opferten. Aber sie haben alles getan, was in ihrer Macht stand, damit nicht sie die Ehre bekommen. Ja, also sobald sie das verstanden hatten, was hier vor sich geht, deswegen wird hier erwähnt mit Lykaonisch, also eine Sprache, die sie sonst nicht verstanden haben. Aber als sie dann gesehen haben, warte mal, das ist nicht eine Ehrung von Gott, das soll für uns sein. Und sagen, falsch, stopp, aufhören. Ja, Gott allein hat es gewirkt, er hat uns gebraucht, aber wir sind nur Werkzeuge. Und eine starke Betonung in der ganzen Schrift ist immer, die Ehre gebührt Gott allein. Nicht dem Boten, nicht das Werkzeug, das Gott gebraucht, sondern dem, der durch uns wirkt. Und wie das dann aussieht, wenn das falsch gebraucht wird, davon lesen wir in Hesekiel. Wenn wir zurückspringen ins Alte Testament. In diesem Abschnitt geht es ein bisschen hin und her. Aber ich habe versucht, das in diesem Fall nicht chronologisch zu strukturieren, sondern wo Szenen ein bisschen zusammenpassen, wo eine ähnliche Beschreibung ist. Hesekiel 28, die Verse 11 bis 17. Wir können die erstmal lesen, dann sage ich noch kurz was dazu.
Und das Wort des Herrn geschah zu mir so: Menschensohn, erhebe ein Klagelied über den König von Tyrus und sage ihm: So spricht der Herr, Herr, du warst das vollendete Siegel, voller Weisheit und vollkommen an Schönheit. Du warst in Eden, dem Garten Gottes. Aus Edelsteinen jeder Art war deine Decke. Karneol, Topas, Jaspis, Türkis, Onyx und Jade. Saphir, Rubin und Smaragd. Und Arbeit in Gold waren deine Ohrringe und deine Perlen an dir. Am Tag, als du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Du warst ein mit ausgebreiteten Flügeln schimmernder Cherub. Und ich hatte dich dazu gemacht. Du warst auf Gottes heiligen Berg, mitten unter feurigen Steinen gingst du einher. Vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis ich Unrecht an dir fand. Durch die Menge deines Handelns fülltest du dein Inneres mit Gewalttat und sündigtest. Und ich verstieß dich vom Berg Gottes und trieb dich ins Verderben, du schimmernder Cherub aus der Mitte der feurigen Steine. Dein Herz wollte hoch hinaus wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit zunichte gemacht um deines Glanzes willen. Ich habe dich zu Boden geworfen, habe dich vor Königen dahingegeben, damit sie ihre Lust an dir sehen. Durch die Menge deiner Sünden in der Unredlichkeit deines Handelns hast du deine Heiligtümer entweiht. Darum habe ich aus deiner Mitte ein Feuer ausgehen lassen, das hat dich verzehrt, und ich habe dich zur Asche auf der Erde gemacht, vor den Augen aller, die dich sehen.
Von wem ist hier die Rede? Okay, er steht dann drüber, ne, der König von Tyrus, aber ihr merkt schon in der Beschreibung, warte mal, das ist mehr als ein König von einem irdischen Königreich. Der war nicht auf Gottes heiligen Berg und vollkommen an dem Tag, als er geschaffen wurde, und ein schirmender Cherub war auch nicht. Okay, Hand von Satan, bin ich überzeugt. Will ich mich jetzt nicht drüber streiten, aber das ist das Einzige, was für mich passt. Aber was war, was ihn dann zu Fall gebracht hat? Wir haben es gelesen, Vers 17. Dein Herz wollte hoch hinaus wegen deiner Schönheit. Und du hast die Weisheit zunichte gemacht, du wurdest zu Boden geworfen. Satan war mit das höchste geschaffene Wesen, das es gab, der in Gottes Gegenwart war, der ein schirmender Cherub, der direkt in Gottes Gegenwart war. Und was ihn zu Fall gebracht hat, war, er wollte selber die Anbetung haben, die Gott gebührt. Er wollte hoch hinaus, er wollte sein wie Gott. Und Gott sagt, da war sofort Ende. Ich habe ihn von mir gestoßen, zu Boden geworfen. Selbst dieses Wesen, mit all seiner Herrlichkeit, wie sie hier auch beschrieben wurde, war dazu da, Gott die Ehre zu geben. Sobald wir dieses Ablenken von Gott die Ehre geben, zu Ehre nehmen, wird es von einem Gottesdienst zu einem Götzendienst. Ja, dann ist es nicht mehr, Gott kriegt die Ehre, sondern diese Person. Und das ist, was Satan von einem Cherub, einem Engel des Herrn, zu Satan, dem Widersacher Gottes, gemacht hat. Ja. So von daher war das genau etwas, was zu Fall gebracht hat und worauf man sehr aufpassen muss. Und das passt dann auch mit den Warnungen aus den 10 Geboten. Ich glaube, das ist relativ bekannt, 2. Mose 20, das erste Gebot, Verse 3 bis 5.
Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Weder von dem, denen, was oben im Himmel, noch von denen, was unten auf der Erde, noch von denen, was in dem Wasser unter der Erde ist. Betet sie nicht an und dienet ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das 3. und 4. Glied derer, die mich hassen.
Ja. Okay. Gott beschreibt es ja und sagte, du darfst dir kein Abbild machen, weil keine Darstellung Gottes wird ihm je gerecht. Und begründet das und sagt, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Ich bin nicht bereit, meine Ehre, die, sprich Gott, ja, er sagt, ich bin nicht bereit, die zu teilen. Er hat es geschaffen, nicht wir, und ihm allein gebührt die Ehre. Und da sagt er, das geht eben auch nicht, und deswegen war es so ein Problem in 12 Kapitel später mit dem goldenen Kalb, wo es dann ist, wenn du den Text kennst, weiß jemand vielleicht, wie haben sie das Kalb genannt? Sie haben es bei Gottes Namen genannt. Okay? Du bist der Herr, der uns aus Ägypten geführt hat. Hier ist Yahweh. Und Gott schaut hin und sagt, ah, das bin ich nicht. Ja? Und er sagte, das akzeptiere ich nicht. Nun, manche machen daraus dann die Diskussion, okay, darf Jesus abgebildet werden und so weiter in Kinderbibeln und so weiter. Ich denke, das ist mehr, als dieses unbedingt hergibt, weil Jesus ja auch in sichtbarer Form gekommen ist. Aber darüber will ich jetzt gar nicht streiten. Aber einfach zu sagen, ich kann das nicht einfach mit etwas anderem gleichsetzen. Und Gott sagt, dass es ihm so wichtig ist, dass er in diesem Zusammenhang sagt, ich bin ein eifersüchtiger Gott und das toleriere ich nicht. Und dass er das nicht toleriert, das finden wir auch immer wieder Beispiele für. Zum Beispiel ein Buch weiter, 3. Mose, Kapitel 10, die ersten beiden Verse.
Und die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen jeder sein Feuerbecken und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten fremdes Feuer vor dem Herrn dar, das er ihnen nicht geboten hatte. Da ging Feuer vom Herrn aus und verzehrte sie, und sie starben vor dem Herrn.
Okay. So, hier sind die Söhne Aarons, also die durften zu dem Herrn gehen. Sie waren die richtigen Personen eigentlich, die es machen sollten. Aber sie haben fremdes Feuer genommen. Und darüber wurde auch schon viel spekuliert. Was war dieses fremde Feuer? Wird nicht genau beschrieben, aber es war nicht nach der Anweisung, die sie bekommen hatten. Und Gott sagt, das ist das Ende. Hat sie auf der Stelle getötet, weil sie sich nicht an seine Anweisung gehalten haben, nicht Gott so geehrt haben, wie er das vorgegeben hatte. Und wir hatten eben gesehen, hat sich vorher offenbart, ich bin ein eifersüchtiger Gott, er ist ein heiliger Gott. Und, na, wir können nicht einfach machen, sagen, nimm es mal nicht so genau, das ist viel zu umständlich, sondern sie hatten Anweisungen und sie haben sich nicht dran gehalten und das war ihr irdisches Ende. Okay. So ernst hat er es genommen. Okay. Und wenn wir dann ins Neue Testament schauen, in Römer Kapitel 1, da geht es auch um diese Ehrung Gottes und dass wir das eigentlich alle erkennen müssten, in den Versen 18 bis 23.
Denn es wird offenbar Gottes Zorn vom Himmel über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil sie das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbart ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihn nicht gedankt, sondern sind in ihrem Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das den vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht.
Also, er sagte, eigentlich Gottes Wesen war für alle erkennbar. Sie haben aber, der Vorwurf, Gott weder verherrlicht noch ihm Dank gebracht. Stattdessen, Vers 23, haben sie es verwandelt in Abbilder von irgendwelchen Götzen. Und er sagte, daher, Vers 18, wird offenbart Gottes Zorn vom Himmel darüber. Dass es ihnen hätte klar sein sollen, dass diese Statue nicht Gott ist. Aber sie haben es trotzdem verehrt und er sagte, darüber kommt mein Zorn. Das ist eine Form von Anbetung, aber nicht Anbetung Gottes, sondern eines Götzen. Und gerade eben Römer 1, wir haben das hier in der Predigtreihe in letzter Zeit betrachtet, ja, wo Gott sein Gericht erklärt, seine Strafe erklärt und sagt, ein Grund dafür ist, ich habe mich offenbart, die Menschen hätten zumindest so viel erkennen können, dass das, was sie daraus gemacht haben, nicht richtig ist und nach der Wahrheit fragen können. Und dann hätte Gott weitere Offenbarungen gegeben, sodass sie auch errettet werden können. Haben sie nicht getan, sondern sind in ihren Überlegungen auf Nichtiges verfallen. Okay. Was bedeutet das? Sie haben sich ihre eigenen Ideen gemacht. Heute äußerst populär. Mein Gott würde das nicht tun. So ist mein Gott nicht. Frage ist nur, ist das der existierende Gott oder ist es der Gott deiner Vorstellung? Ja, und wir können ihn eben nicht Abbild unseres eigenen Vorstellung oder Wunschvorstellung machen, sondern Gott ist, der ist. Und unsere Aufgabe ist, ihn anzuerkennen und ihm zu gehorchen, nicht ihn so zu machen, dass es mir und anderen gefällt. Okay. Hier haben wir bisher alles gesehen, was mit Götzendienst zu tun hat und dass es Gott nicht annehmbar war, weil entweder die falsche Person angebetet wurde oder es auf die falsche Art und Weise war. Jetzt kommt noch ein anderer wichtiger Aspekt dazu und dazu müssen wir nochmal zurück ins Alte Testament, zu Jesaja Kapitel 29. Wird später auch im Neuen Testament zitiert, aber ich wollte es gerne aus der ersten Erwähnung entnehmen. Jesaja 29, Vers 13.
Weiter spricht der Herr, weil sich dieses Volk mit seinem Mund mir naht und mich mit seinen Lippen ehrt, während es doch sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir nur angelerntes Menschengebot ist.
Lies noch den Vers 14
mit. Siehe, so will auch ich künftig mit diesem Volk wundersam, ja überaus wundersam und verwunderlich umgehen und die Weisheit seiner Weisen soll zunichte werden und der Verstand seiner Verständigen unauffindbar sein.
Okay. Und sagt, ich habe noch eine andere Kritik. Nicht nur, dass ihr ein falsches Götterbild habt oder dass ihr falsche Personen ehrt, sondern ihr sagt das Richtige, aber euer Herz ist nicht dabei. Und auch das ist für ihn nicht annehmbar. Also für Gott, Anbetung ist eine Form von einer Beziehung. Es geht ihm nicht um formelle Richtigkeit, sondern es geht ihm darum, dass wir es meinen. Ja? Und er sagte, wenn das Herz nicht dabei ist, dann mögen die Worte noch so richtig sein. Und deswegen, ich glaube, ich greife vorweg, ich glaube, das ist bei den Schlussfolgerungen später, aber kann es gut sein, dass im Gottesdienst eine Person auf dem einen Stuhl sitzt und die andere Person auf dem nächsten Stuhl, die eine Person betet an und die andere nicht. Weil es nicht auf das Lied ankommt, auch ja, wenn es da um Buddha geht oder so, dann haben wir ein anderes Problem. Aber ne, wenn es wirklich Gottesdienstlieder sind, die wir sonst auch so singen, es ist nicht automatisch gottgefällig, nur weil der Inhalt gut ist, sondern ist es von Herzen diese Dankbarkeit, diese Überzeugung. Okay? Noch zwei, dann haben wir die Lektion und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Amos Kapitel 5, die Verse 21 bis 24.
Ich hasse, ich verachte eure Feste und mag eure Festversammlungen nicht riechen. Wenn ihr mir auch euer Brandopfer und Speisopfer darbringt, so habe ich doch kein Wohlgefallen daran. Und das Dankopfer von euren Mastkälbern schaue ich gar nicht an. Tue nur hinweg von mir den Lärm deiner Lieder und dein Harfenspiel mag ich nicht hören. Es soll aber das Recht einherfluten wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein unversiegbarer Strom.
Waren die Opfer, die hier erwähnt werden, und die Lieder verkehrt? Davon ist nicht die Rede. Okay. Was war das Problem? Das Leben stimmte nicht mit dem Lied gut überein. Ja. Und er sagte, hört mir auf damit. Ihr klingt so fromm und so gottesfürchtig, aber ihr lebt nicht danach. Er sagt, das ist für mich nicht Anbetung. Das klingt vielleicht danach und jemand anders kann das vielleicht auch überhaupt nicht unterscheiden. Aber wenn es uns wirklich darum geht, Gott zu gefallen, dann sagt er, in diesem Fall hier, das will ich gar nicht, selbst wenn es in richtiger Form sonst eigentlich gemacht wird. Aber eben haben wir gesagt, das Herz war nicht dabei, hier sehen wir, das Verhalten ist nicht entsprechend. Und Gott sagt, das ehrt mich nicht. Und das hat sich auch bis zum Ende des Alten Testamentes nicht geändert. Maleachi, das letzte Buch im Alten Testament, in Kapitel 1, Vers 10 sehen wir nochmal eine ähnliche Beschreibung.
Es soll doch lieber gleich jemand von euch die Türen des Tempels schließen, damit ihr nicht vergeblich mein Altarfeuer anzündet. Ich habe kein Wohlgefallen an euch, spricht der Herr der Herrscher, und die Opfergabe, die von euren Händen kommt, gefällt mir nicht. Genau.
Okay. Er sagte, dann vernagelt lieber gleich die Türen, als dass ihr so tut, als ob, und das Herz eben herbei ist oder hier wenn wir vorher schauen, dann sehen wir, dass sie mit Minderwertigen für den Herrn zufrieden waren und gesagt haben, ach, für den Herrn, das reicht. Und er sagte, nee, dann, wenn das alles ist, was ich für euch bin, dann lasst es lieber gleich ganz bleiben. Genau. Ein paar Beobachtungen von diesem Bereich. Einmal, Gott nimmt Anbetung sehr ernst. Wir haben spätestens bei Nadab und Abihu genannt, er hat Menschen umgebracht, auf der Stelle sterben lassen, wegen eines falschen, eines Götzendienstes, weil sie das nicht den Herrn so geehrt haben, wie er das gegeben hatte. Zweitens, Gott allein ist das Objekt unserer Anbetung. Nicht die Überbringer, nicht Werkzeuge, die Gott gebraucht. Drittens, Gott darf dabei nicht missrepräsentiert werden. Ja, ich kann nicht sagen, dieses ist Gott, aber für mich nimmt er halt heute die Form eines Stiers an oder so. Ja, nee, wenn mir, dann muss ich auch für das gesehen und dargestellt und geehrt werden, für wer Gott tatsächlich ist. Und Anbetung kann nicht getrennt werden vom Gehorsam. Es ist nicht einfach eine äußere Handlung, es ist nicht ein, dass der Gottesdienst formell richtig ist, sondern es geht einher mit dem Leben. Und wenn das Leben, ich ihm dort nicht gehorche, dann haben wir eben gelesen, dann sagt er, dann lass auch die Lieder, dann lass die Opfer, weil du willst nicht mich ehren, du willst das machen, was man beim Götzendienst macht. Du willst Gott gebrauchen, dass er dir etwas Gutes gibt, aber du willst nicht Gott. Denn du willst ihn gebrauchen, dass du etwas bekommst, nicht Gott ehren, für wer er ist. Und das ist nicht Gottesdienst, sondern das ist Götzendienst. Okay? Fragen zu Götzendienst, falscher Anbetung, diesen Versenabschnitten, die wir eben angeschaut haben. Okay, dann ziehen wir die Pause ein bisschen vor, machen bis 5 nach Pause und noch eine Pause und dann kommt der längere Abschnitt vom Neuen Testament und dann die Anwendung.